Episode 51. Das Buch Never Split the Difference. Negotiating as if your life depended on it. Was für ein aufregender Titel, und wir versprechen, es wird auch ein aufregendes Buch. Ich habe heute wieder die Friederike Galland dabei, Rhetorik-Profi, und ich finde, da passt ja mal dein Firmenname super dazu, Top Gun Speaking, denn der Autor Chris Voss ist Verhandlungsführer beim FBI, inzwischen als Berater unterwegs, und dieses Buch gibt es auch auf Deutsch, wir beide haben es auf Englisch gelesen, da heißt es dann Kompromisslos Verhandeln, die Strategien und Methoden des Verhandlungsführers des FBI. Unter diesem Titel hätte ich es mir, glaube ich, nie gekauft, muss ich auch mal dazu sagen, weil dieses Verhandeln, als würde dein Leben davon abhängen, das Ganze nochmal so dramatisch macht. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir beide wieder über so ein tolles Kommunikationsthema reden. Wir hatten ja Influence schon vom Dalini und hatten so viel zu besprechen, dass wir da gleich zwei Podcasts draus gemacht haben. Ich bin gespannt, wie viele Teile es diesmal werden, Friederike. Und sag auf jeden Fall hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Es war eine große Freude, dieses Buch nochmal zu lesen. Danke.
Genau, genau. Wie bist du denn drauf gekommen? Also wann ist es dir über den Weg gelaufen und was hat dich dann gleich dran fasziniert?
Ich glaube, ich habe per Zufall mal, weil ja Verhandeln auch so eine Sache ist, die mich sehr interessiert, ich glaube, ich habe per Zufall mal ein YouTube-Video gesehen, wo das erwähnt wurde. Und dann habe ich es mir einfach besorgt, weil es spannend klang. Also keine große Geschichte, aber es hat sich absolut gelohnt, weil die vielen Geschichten so schön sind.
Genau, genau. Also ich hatte ja auch im letzten Podcast vom James Ashford wird es erwähnt, und ich habe es, ich glaube, es liegt schon ein halbes Jahr bei mir im Kindle-Bücherschrank. Und als wir zwei gesagt haben, wir wollen unbedingt nochmal ein Buch machen, habe ich dir das so zugerufen und du meintest Hammer, und ich auch ja, und lass uns, und dann legen wir jetzt mal los.
Genau, ich liebe einfach diese Art am Storytelling, die Dinge zu verdeutlichen. Und er hat ja immer die Entführungsfälle, die sehr tough sind, wo es ja wirklich um das Leben geht. Und dann aber auch normale Beispiele, die man selber nachempfinden kann. Und dieses Gleichgewicht, diese Balance hat mich absolut angesprochen.
Ja, genau. Also um das vielleicht für die Hörer, die das Buch noch nicht kennen, so in den Rahmen zu packen. Es geht um Verhandeln, ganz klar. Und was ein schöner Satz, den ich mir für mich schon mal mitgenommen habe, ist, Verhandeln ist einfach Kommunikation mit Ergebnissen. Und das macht jeder ja ständig. Also ich kenne es ja, du weißt ja, ich habe Steuerberater als Kunden, und da heißt ja immer der große Spruch, ich bin kein Verkäufer. Dieses Verhandeln über Preise, das mag ich alles nicht, das bin ich nicht. Und das ist einfach Quatsch, weil erstens, jeder verhandelt ja ständig mit und über irgendwas, mit wem. Und vor allem, da kommen auch noch ein paar witzige Sidekicks dann in den Geschichten, vor allem ja auch mit sich. Also du bist ja auch mit dir immer in der Verhandlung. Also ich werde mal probieren, ob ich dann mir die kalibrierten Fragen stelle an der einen oder anderen Stelle, um mich selber für das ein oder andere zu überzeugen. Und wie du schon gesagt hast, also er hat verschiedene Techniken, die er dann nach und nach vorstellt und auch miteinander kombiniert und verpackt es eben immer in, also wirklich thrillerartige, dramatische Geschichten von Banküberfall, Geiselnahmen, Terroristen und. Und innerhalb dieser Geschichten gibt es dann immer noch mal andere Geschichten aus der Businesswelt und so weiter. Also es ist so großartig erzählt und es bleibt so viel hängen dadurch, weil man das verknüpft mit den Geschichten. Da freue ich mich jetzt echt drauf, was du alles für dich auch rausgezogen hast und ich mir.
Mein Gott, nach der Ankündigung muss man jetzt aber echt gut werden, ist dir klar, ne?
Ja, das... Da habe ich bei dir keine Zweifel.
Okay, dann lass uns doch einfach anfangen.
Erste Geschichte, und damit hatte mich das Buch schon gepackt. Er fährt nach Harvard, weil er eigentlich irgendein Vortragsdings verhandeln will, kommt dann in das Büro des Dekans und plötzlich kommt die Sekretärin rein und legt ihm den Zettel hin. Wir haben Ihren Sohn, Herr Voss. Geben Sie uns $1 Million oder er stirbt.
Ja, und in dem Moment ist ihm klar, er wird jetzt hier auf die Probe gestellt. Das ist kein nettes Tête-à-Tête, das ist kein Kaffee trinken. Das ist hier, hast du es drauf oder bist du ein Vollloser? Und damit ist es ja quasi genauso schlimm, als wenn sein Sohn wirklich entführt worden wäre.
Wie löst er das Problem?
Bitte? wie er das
Wie
Problem löst.
ja,
Er löst das, indem er immer wieder die Frage stellt, wie soll ich das machen? Woher soll ich wissen, dass mein Sohn noch lebt? Was kann ich jetzt tun? Und ich finde es unglaublich, dass er auf diese Art die eigentlichen Entführer, den Dekan und die später dazugerufene Professorin, die vom israelischen Geheimdienst kommt, die also auch kein ganz kleines Licht ist, wie er die damit komplett entwaffnet. Und die wirklich Blut, Schweiß und Tränen schwitzend aufgeben. Ich glaube, so kann man es echt zusammenfassen. Er stellt einfach nur immer wieder die Frage, wie soll ich das jetzt machen? Was kann ich jetzt tun?
Ja, und vor allem, sie steht ja am Anfang, da versteht man noch nicht so ganz das Prinzip dahinter. Und im Prinzip wird dann im Laufe der weiteren Kapitel dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen leichter, dieses Spiel, das er mit denen treibt, auch aufgelöst und erklärt, warum das so wirksam ist. Und deswegen bleibt diese Geschichte, glaube ich, also bei mir ist es so am stärksten haften, weil dann ganz zum Schluss du auch verstehst, warum das den anderen so aus der Bahn geworfen hat.
Ja gut, für mich hat es noch eine Dimension mehr. Dazu muss ich erklären, als ich gerade meinen ersten Rhetorikkurs gehalten hatte, bin ich danach für damals 700 Mark, das war unfassbar vor fast 30 Jahren, einkaufen gegangen. Und eins der Bücher, die ich damals gekauft habe, war das fast neue Getting to Yes. Das heißt, für mich ist das Arbeit-Verhandlungskonzept, für das er eigentlich da ist, um das auch zu lernen und zu gucken, schaffe ich das, bin ich gut genug, das war für mich eigentlich der heilige Gral. Und dann zu sehen, wie die taffsten Vertreter dieses Verhandlungssystems so aus den Angeln gehoben werden, da hatte er mich. Da musste ich wissen, wie das alles wirklich funktioniert. Und es gibt ja in dem Kapitel dann noch so einen zweiten Teil, wo er erklärt, dass er jetzt auch dann wirklich in das Programm geht, um nochmal zu gucken, sind meine Verhandlungsskills gut genug und was kann ich beim Harvard-Verhandlungskonzept lernen? Und dann erreicht er in jeder Übungsrunde, dass seine Spielpartner sich ebenfalls bis aufs Hemd ausziehen, dass denen nicht das bleibt, was ihm vorher als Mindestpreis oder als Mindestrückbehalt vorgegeben wird, einfach indem er nur fragt, indem er sich eben den üblichen Spielchen vollumfänglich entzieht. Und das war für mich einfach klar, das ist ein Paradigmenwechsel, das ist was ganz anderes als alles, was wir vorher hatten.
Also da sind wir jetzt schon mitten im Buch, also wir bei dem Buch, das haben wir beide ja gesagt, das hat jetzt keine so eine stringente Logik. Es lebt über diese Geschichten und da kann man auch wunderbar springen, weil das, was du jetzt gesagt hast, greife ich jetzt an der Stelle einfach auch auf, weil mich das auch sehr beeindruckt oder beschäftigt hat, dieses Spiel mit Ja und Nein, wo eben diese alte Verkäuferschule, also ich habe ja auch mal Verkaufstrainings als Teilnehmerin mitgemacht, verschiedenster Art und also der heilige Gral der Ja-Straße. Ne?
Ja,
du musst deinen Kunden erst irgendwie mit verschiedenen Fragen dann zum mehrfachen Ja-Sagen bringen, dann kann er gar nicht mehr anders als auch Ja zu sagen. Und dann schreibt er das so nett, also erstens, wenn du so einen Verkäufer vor dir hast und man hat ja ab und zu mal so Anrufer, dann ist doch beim ersten Mal, wo der dir so eine Frage stellt, geht er ja schon die Hutschnur hoch. Also gehen Sie gerne am Wochenende ins Freibad.
Oh nee, bist du dumm. Ja, genau.
Ja. Und dann ziehen die ihren Stiefel durch und du sagst dann entweder irgendwann verzweifelt ja, damit sie dich in Ruhe lassen. Oder er sagte, es gibt, warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben, es gibt ja drei Arten, Ja zu sagen. Das fand ich nochmal gut, sich das zu vor Augen zu führen. Nämlich, es gibt das Ja als Lüge, nach dem Motto, oh ja, okay, dann ja, ich gehe gerne ins Freibad. Ne? Es gibt das Ja als Bestätigung im Sinne von, ja, okay, schauen wir mal. Und es gibt nur eben das dritte Jahr, das echte Ich will das bedeutet. Ja. Aber bis du dahin kommst, musst du, und das ist das Schöne, in dem Buch erklärt er dann ja, musst du dir eher ein paar Neins abholen, damit der andere, und das ist ein ganz großer Bereich, glaube ich, kommt ja auch über viele psychologische Erkenntnisse, dass er sagt, für Menschen ist es ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle.
Ich glaube, das ist sogar etwas, was sich wirklich auch geändert hat. Die Ja-Schiene ist was früher wahrscheinlich viel besser funktioniert hat, aber es sind schon so viele über den Tisch gezogen worden. Und wir müssen heute zu so vielem so ein halbes Jahr sagen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Jedes in der Schlange stehen, jedes uns nach den Fahrplänen richten, jede Verspätung hinnehmen. All das sind so kleine Ja's, die uns abgezwungen werden. Deshalb macht Ja nicht mehr so viel Spaß. Und dann so aus ganzem Herzen ein Nein zu sagen, ist einfach so viel besser. Und er sagt ja auch, das fand ich sehr spannend, wenn man zum Beispiel eine Spendenkampagne mit Nein-Fragen einleitet. Mhm. Ne, wollen Sie, dass Angela Merkel weiter regiert? Nein. Wollen Sie, dass sich was ändert? Nein. Was wollen Sie dann? Mauern? Das funktioniert natürlich nicht, aber wenn man jetzt zwei echte Nein-Fragen hätte, dann ist danach die positive Return Rate, also wie was man an Spenden kriegt, wie viele Spenden, um 23%, das heißt fast ein Viertel höher. Das finde ich unglaublich. Das macht ganz klar, die Ja-Schiene ist vorbei, finde ich.
Und da bringt er ja auch viele gute Beispiele. Sein persönliches Beispiel fand ich dann auch total witzig, weil er wollte ja, er war schon immer, glaube ich, beim FBI, aber er wollte dann eben in diese Crisis Negotiation Truppe wechseln.
Genau, und wirklich zu den Verhandlern, ja.
Genau. Und ist dann eben zu dieser Chefin der Abteilung gegangen und hat gesagt, ja, ich will unbedingt bei euch mitmachen, ich bin jetzt so weit und so weiter. Und sie sagt, genau. Nein. Und das wird dann so schön dargestellt, aber auch natürlich mit, sie sagt nein und er hinterfragt das Nein. Also das glaube ich, also das habe ich auch aus früheren Verkaufstrainings, dass man bei Einwandbehandlung heißt es ja dann so schön, nein auch fragt, heißt es nein jetzt oder heißt es nein gar nicht zum Beispiel. Und da geht er über die Fragetechnik weiter. Und was ich dann als tolle Wendung fand bei dieser Geschichte, dass eben diese diese Abteilungsleiterin sagt, naja, nein, auf keinen Fall. Und er fragt dann nochmal, na, kann ich irgendwas tun, dass das vielleicht sich irgendwann mal ändert? Und sie sagt, naja, dann geh mal in die Hotline für Suizidgefährdete. Und das macht er. Da lernt er dann auch nochmal ganz, ganz viel. Das führt jetzt zu weit, das auch noch reinzuführen. Und dann kommt er halt irgendwann nochmal zu der und sagt, ich war jetzt ein Jahr lang in dieser Hotline. Sie sagt, boah, Wahnsinn. Also er kommt dann ja in diese Abteilung. Aber sie sagt auch, also es waren schon viele da, die gefragt haben und sie hat immer Nein gesagt. Und kein einziger hat aber ihren Rat befolgt.
Na, ich glaube, er ist einer von zwei. Aber als sie dann hört, dass er das eben gemacht hat, dann schickt sie dann fünf anderen, die schon auf der Liste stehen und die ein Studium haben, die Zusatzausbildung haben und Erfahrung haben, an all denen schickt sie ihn vorbei, weil er eben der Erste ist, der so persistent dran geblieben ist, trotz des Neins, und sich damit dann auch das Ja verdient hat, der vielleicht also auch schon einen Teil der Verhandlungstechnik, die er später lernen soll, selber angewendet hat.
Fällt mir jetzt auf, in dieser Geschichte zeigt sich noch ein anderes Prinzip, nämlich zu verstehen, was der andere will.
Ja. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt überhaupt an dem ganzen System. Es geht um Erkenntnis, um Verstehen, um Empathie. Genau. Wenn ich in die Welt des anderen eintauche, das ist spannenderweise ja beim Harvard-Konzept eigentlich auch so, aber da fokussiert es mehr auf die objektiven Gegebenheiten, während es hier eben auch um die Gefühlswelt, um die Vorlieben und all solche Dinge geht. Aber prinzipiell war dieses Eintauchen schon bei dem Alten da. Nur hier wird es noch mal stärker gemacht. Und es geht, wie gesagt, viel mehr um die dahinterliegenden Einstellungen, um die Wünsche, um die Befürchtungen, um die Zwänge, was da nicht noch so alles sein kann.
Ja, genau. Er nennt es, ich finde es einen guten Begriff, er nennt es ja taktische Empathie, also dieses Einfühlungsvermögen. Und das ist eine Geschichte, die ist zwar relativ kurz, aber die das wirklich auch zeigt, was das an bedeutet und an Konsequenz hat. Das ist, glaube ich, seine zweite Geschichte, wo drei schwer bewaffnete Verbrecher sich verschanzen in einem Apartment.
Ja. Sie kommen 4 oder 6 Stunden vor der Tür setzt und die ganze Zeit eigentlich nur Verständnis durch alle Poren ausdünstet.
Genau. Die Sätze, ich glaube, es waren immer nur 3 Sätze, die sie sagen. Ich habe sie mir noch notiert, weil ich das so beeindruckend dann finde. Ne? Ja. Also eigentlich immer, es sieht so aus, als würdet ihr nicht herauskommen wollen. Das ist eigentlich eine ganz banale Aussage, aber genau das ist es. Es sieht so aus, als würdet ihr nicht zurück ins Gefängnis wollen. Es scheint, als hättet ihr Angst, wenn ihr die Tür öffnet, dann stürmen wir mit gezücktem Gewehr und erschießen euch. Und das wiederholen die 6 Stunden, das muss man sich ja mal vorstellen. Bis sie dann aufgeben, die Verbrecher.
Ja, aber ja nicht aufgeben, indem sie sich nochmal wehren, sondern indem sie wirklich die Tür aufmachen und rauskommen, als ob draußen, ich hätte fast jetzt gesagt, der Heiland steht. Also die wollen jetzt raus. Und die wollen zu ihm hin, die haben Vertrauen gefasst, dass das irgendwie gut wird, selbst wenn es nicht das ist, was sie wollten. Aber alles ist besser, als da noch zu bleiben, ohne dass sie gequält worden sind. Ja. Das ist wirklich, da hat sich was im Verhältnis zwischen denen und ihm massiv geändert.
Und das ist eben so, also das kann man, also es ist wunderbar, immer all diese brutalen Geschichten, sagen wir mal so, lassen sich dann ja auch in normale Verhandlungen transferieren. Also das kann man dann immer für sich überlegen, wie geht es dem anderen gerade und das zu äußern, das hat ja auch, warte mal, wie heißt die Technik? Es sind so viele Techniken da drin, alle merke ich mir nicht vom Namen.
Meinst du das Mirroring oder meinst du das Labeling?
Ja, das Labeling ist es an der Stelle. Also das Benennen der Angst, der Befürchtung, was der andere eben hat, aufgreifen, wertfrei und jetzt kommt eine meiner Lieblingstipps, die FM-DJ-Stimme auflegen.
Ja, jetzt müssen wir beide etwas anders sprechen, damit das Publikum auch versteht, was damit gemeint wird.
Also wer in unserem Alter ist, der kennt noch Domian. Diese Stimme meinen wir, wenn es des Nächtens irgendwelche Probleme gibt und er beruhigt die Menschen da draußen.
Tolle Sendung. Ganz tief, ganz ruhig, aus den tiefsten, dunkelsten Kammern seines Körpers.
Genau. Und das macht auch wirklich so, das erklärt er ja auch nochmal. Also dieses Emotionale gehört mit dazu. Das darf man nicht als, die Emotion ist das Hindernis, sondern die Emotion ist eigentlich das Entscheidende, mit dem ich arbeite. Das gilt für beide Seiten, also die Emotion des anderen verstehen und meine darauf ausrichten. Und dann sagt er auch, und das kennen wir ja immer schon, dieses, wie wichtig ist Lächeln, auch dass du dass die Stimme lächelt. Und dann schreibt er das auch nochmal, dass man dann sogar eher bereit ist, also wer lächelt, ist eher bereit, Probleme zu lösen. Das hat dann wieder was mit Gehirnfunktion zu tun. Und man leistet weniger Widerstand. Also ich finde es bemerkenswert an der Stelle, weil einen so einen Terroristen-Verhandlungsführer sich vorzustellen, der dann mit lächelndem Gesicht dasteht, während er telefoniert, ist schwierig.
Ja gut, vielleicht grinst der nicht wirklich übers ganze Gesicht, aber der ist halt nicht mehr in seine Amygdala und Kampf, Flucht, Todstellen gefallen, sondern der hat plötzlich wieder eine Range of Options. Ne? Der hat Optionen, aus denen er auswählen kann, Möglichkeiten. Und Möglichkeiten zu haben, heißt sofort Freiheit zu haben. Und wenn ich Freiheit habe, dann kann ich auch anfangen nachzudenken. Wenn ich nur absolute Folgen habe, ne? Wenn eins, dann zwei, dann drei, dann bin ich ja getrieben. Da kann ich das ja gar nicht tun. Ich glaube, an diesem Punkt kann man ganz gut darüber sprechen. Und das sagt er ja auch in seinem Buch, dass das quasi auch das ist, was aus Daniel Kahnemanns Idee von den zwei Systemen, dem rein rationalen, das wäre das Harvard-Verhandlungssystem auch, das System 2 und dem vor allen Dingen emotionalen, dem System 1, dass man das eben auch in diesem Buch sehen kann. Und dieses System, dieses Verhandlungssystem, das beruft sich eben auf das System 1, auf all das, was auch unbewusst passiert, auf den Freiheitsdrang, auf den Wunsch zu überleben, ein gutes Leben zu haben und was da nicht noch alles sein kann, aber eben nicht mit der Ratio, sondern immer ganz tief aus dem Bauch gefühlt. Und so kann man dann auch mit den anderen umgehen. Und deshalb funktioniert das Label und deshalb funktioniert das Spiegeln. Da habe ich übrigens ein neues Fremdwort gelernt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Isopraxismus.
Nee, kann sich auch nicht. Genau.
Ich habe mich gedacht, warum braucht man das? Ja, aber vielleicht ist manchen tatsächlich sein System nicht wissenschaftlich genug. Weil es kommt, finde ich, vor allen Dingen handfest rüber. Und das ist auch ein Teil, der mir wieder sehr gut gefällt. Man kann sich die Dinge, die er einem vorgibt, es gibt ja immer mal wieder so Systeme, die auch zu wiederholen sind, die kann man wirklich lernen und dann ausprobieren. Ich mache das jetzt zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen. Da sind halt meine Texte so, wenn ich denke, ach, das würde Spaß machen, darüber zu verhandeln, dann schreibe ich einen Text. Und da schalte ich zum Beispiel meine DJ-Voice ein, indem ich immer schreibe, dass das schöne Dinge sind, die da angeboten werden. Und dass ich mich freue, von Ihnen zu hören. Sonst wäre ich immer sehr praktisch und kurz. Wann kann ich das abholen?
Ja.
Aber es läuft viel besser, wenn ich auch da diese DJ-Voice einschalte, was komplett irre ist eigentlich. Kennen mich ja gar nicht, die hören mich mal. Und trotzdem funktioniert es.
Einen schönen Satz, weil du jetzt auch nochmal von Kahnemann gesprochen hast und dem System 1 und System 2, langsames Denken, schnelles Denken, finde ich, er sagt auch, das ist unglaublich wichtig, dass man das kennt, dass man sich darauf bezieht. Also er macht auch Framing-Effekt und solche Dinge, erklärt er zwar
Ja.
ganz kurz, aber den Satz fand ich dann so schön, weil wenn man, er schreibt dann, wenn man das bei Verhandlungen nicht berücksichtigt, diesen emotionalen Unterbau, dann ist es so, als würde man ein Omelett zubereiten wollen, ohne zu wissen, wie man ein Ei aufschlägt.
Ja, das fand ich auch toll. Also da, ja. Er hat wirklich eine sehr schöne, anschauliche Sprache, die es leicht macht, sich die Dinge zu merken oder sie einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, das Beispiel überzeugt mich, die Geschichte überzeugt mich, da bleibe ich jetzt dabei. Und das ist vielleicht das Allerschönste an dem Buch, dass das Buch so geschrieben ist, dass es genau die Prinzipien auch die ganze Zeit nutzt, die es zu unterrichten versucht.
Und ein Prinzip, also das ist mir auch bei dem Buch aufgefallen, also natürlich auch durch die vielen Bücher, die ich schon gelesen habe, erkennt man ja das eine oder andere wieder und
Ja.
denkt sich, ach, kenne ich schon, kann ich schnell drüber lesen. Und er greift es dann aber auf eine andere Art und Weise auf, also zum beispiel dieses Mirroring, also Spiegeln, den anderen kannte ich immer
Ja.
nur so im körpersprachlichen Sinne, wenn ich jetzt
Ah.
ich habe die Hand am Kinn da sitze, vorgebeugt und ich möchte mit dem anderen spiegeln, setze ich mich auch so hin, dann verändere ich meine Position, der andere tut es auch und hin und her. Aber bei denen ist ja Mirroring, das ist ja der absolute Jedi-Trick, nennt das. Das fand ich immer
Ja.
so. Der Jedi-Gedankentrick. Nämlich einfach in Gesprächen, in Verhandlungen immer die letzten drei Worte des anderen wiederholen
Ja.
und dann schweigen. Er schreibt dann auch, probiert es einfach mal aus bei das nächste, wenn ihr dann Mann irgendwie, genau, ich habe das dann auch gemacht. Also einfach sagen, hey, ich merke, du bist jetzt total fasziniert gerade von dieser Autosendung. Mein Mann schaut immer so gerne Autosendungen und sagt, okay. Dann schweigt er, dann erzählt er irgendwie, was da noch passiert gerade und wie viel PS und Schnick, Schnack, Schnuck. Ich verstehe davon relativ wenig. Lieber
Ja.
Erwin, ich weiß, du hörst jetzt zu und kennst das alles. Jedenfalls, und dann sagt er, und dann wiederhole ich einfach die nächsten drei Worte und schweige wieder. Also die letzten drei, wie er sagt, und dann sprudelt es weiter aus ihm. Und warum ist das wichtig mit diesen letzten drei Worten? Weil in diesen dramatischen Verhandlungen, die er führen muss, geht es immer um Informationsbeschaffung. Was will der andere? Warum will er es? Was ist die Motivation? Und er schreibt dann ja auch, und solange der andere redet, schießt er nicht. Sehr, sehr beeindruckend, ja.
Ich glaube, dass es für uns als, ich sage mal, Laienverhandler, die wir im Vergleich zu ihm auf jeden Fall sind, ganz egal, wie viel wir machen, ist es besonders lehrreich, ihm zuzuhören, weil er eben nicht in der Gesellschaft der Leute ist, mit denen er verhandelt, sondern er hat sie nur übers Telefon. Und damit muss er sprachlich einfach sehr fein und sehr treffgenau sein. Und deshalb weiß er auch so gut, was das für Techniken sind, die er anwendet, glaube ich. Das ist so für mich eins der Takeaways. Und dieses den anderen sprechen lassen, das führt ja dann auch, ich fürchte, ich habe unsere Kapitelstruktur komplett zerstört, deshalb mache ich jetzt einfach weiter damit.
Klar.
Das führt ja dann auch zu dem, was er nennt, den schwarzen Schwan zu entdecken. Der schwarze Schwan ist ja so ein Konzept von, das sind die undenkbaren Dinge. Also die Sachen, mit denen man vor der Verhandlung nicht gerechnet hat, die aber, wenn man sie auf der Gegenseite erkennt, natürlich eine unfassbare Hebelwirkung haben, weil ich jetzt plötzlich mehr weiß. Weil ich jetzt zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel aus dem Buch, weiß, dass der Verkäufer der Apartmentsiedlung diese Apartments nicht verkauft, weil sie so schlecht performen, sondern um mit dem Verkaufserlös andere Projekte, die in Schieflage sind, retten zu können. Und damit weiß ich seine Zwangslage und kann ganz anders rangehen, einen viel niedrigeren Preis holen. In dem Beispiel ist es dann auch so schön, sein Student, der das macht, vergisst dann ein paar Steps, kriegt trotzdem einen unfassbar guten Preis, aber er vergisst sie eben, weil er so hingerissen ist von dem plötzlich sehr, sehr günstigen Angebot, das er kriegt, mit dem er nie gerechnet hätte. Was er aber überhaupt nur bekommen hat, weil er sich getraut hat, einen sehr niedrigen Preis anzubieten, aufgrund eben dieser schwarzen Schwan-Information, dass die Häuser weg müssen, dass das Geld gebraucht wird, und zwar möglichst schnell. Und das, finde ich, ist ungeheuer reizvoll, sich klarzumachen, es geht nicht nur darum, den anderen in seinem Gedankengebäude zu erkennen, also ne, was ist bei dieser Verhandlung jetzt gerade hier bei dem Komplex wichtig, sondern was gibt es in dessen Leben noch oder was sind die Sachen, die er aktiv versucht vor mir wirklich zu verbergen, weil das seine Schwachpunkte sind, seine Achillesfersen sind, die Hebelpunkte, die ich wirklich benutzen kann. Und da macht Zuhören doch gleich dreimal mehr Spaß, oder?
Ja, genau. Und er schreibt es ja auch nochmal, wir kennen ja alle diesen Begriff vom aktiven Zuhören, wie wichtig das ist. Und da habe ich auch wieder so lachen müssen. Er sagt dann ja, wir behaupten in den meisten Fällen, dass wir aktiv zuhören, aber in Wahrheit tun wir es nicht. Und dann, den Begriff kriege ich mir nicht mehr ganz hin, irgendwie sowas wie die Schizophrenie des Zuhörens nach dem Motto, eigentlich sind immer vier Personen anwesend, nämlich ich und mein Kopf und du und dein Kopf. Das stimmt einfach. Dass, wenn wir gerade in Verhandlungen sind, ich nehme auf, was du sagst, ich überlege dann in meinem Kopf schon, wie kann ich darauf reagieren, während du noch redest, bis das dann wieder bei mir als Gespräch bei dir ankommt. In dir läuft auch schon dauernd die innere Stimme. Also wir verhandeln gleichzeitig mit uns und mit dem anderen. Jetzt habe ich mir überlegt, das wäre jetzt mal eine tolle KI-Aufgabe. Anstatt dass wir reden miteinander, könnten wir ja gleich diese zwei inneren Stimmen verbinden. Dann spart man es.
Weiß ich nicht, Angela, weil das ist noch ein anderes Detail, was wir den Zuhörern wirklich nicht vorenthalten dürfen, was durch das Buch immer wieder klar wird. Und er macht das gar nicht zu so einem Hauptpunkt, außer an einer Stelle. Es hört eben nicht immer nur der Verhandler zu, also es hört nicht immer nur der Verhandler zu, sondern es hören immer 4, 5, 7, 8, vielleicht sogar 10 andere Leute zu. Und es gibt eine Geschichte, wo es wirklich darum geht, da fährt einer mit einem Traktor, der wahrscheinlich mit Sprengstoff beladen ist, nach Washington und alle haben Angst, dass der jetzt wirklich sich in die Luft bläst. Und dann gelingt es ihm, weil eine der Mitzuhörerinnen mitkriegt, hier geht es um jemanden, der evangelikal ist, radikaler christlicher Fundamentalist. Hier geht es um so jemanden. Und dann kommen sie darauf, am nächsten Tag ist Christi Auferstehung, da ist er aus dem Grab raus. Und wenn der morgen aus dem Grab rausgeht, dann könntest du morgen auch von deinem Traktor steigen. Und da habe ich so gedacht, wow, das macht Zuhören. Diese riesige neue Option, die er dann schnitzen kann und die ja im letzten auch funktioniert hat. Deshalb eigentlich sollte man vielleicht doch immer jemanden mitnehmen, der nur zuhört. Weil wir selber das, selbst wenn wir uns alles vornehmen, das gar nicht hinkriegen.
Also ich sag mal, das schreibt er ja auch, dass das in diesen Verhandlungssituationen, wenn es um so drastische Dinge geht wie Geiselnahme oder mit Terroristen, die haben ja auch immer Zuhörer. Also da hört mindestens einer im Hintergrund noch zu, um eben genau diese versteckten Botschaften mitzubekommen, das nochmal zu hinterfragen, um dann dem echten Verhandlungsführer Tipps zu geben, welche Frage kannst du als nächstes stellen. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das, glaube ich, werden wir in normalen Verhandlungen nicht unbedingt schaffen, oder?
Ja, vielleicht nimmst du demnächst deine Sekretärin oder einen Assistenten mit, damit der Protokoll führt.
Ach so, ja, genau. Ich nehme meinen Mann mit.
Der. Super. Wenn der dann verspricht, nichts zu sagen, geht es. Ich weiß nicht, Angela, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ich glaube, normalerweise bist du immer so eine Dreiviertelstunde, oder?
Ja, genau.
Also möchte unbedingt gerne noch das Ackermann-System.
Oh oder ja.
Was hält mir davon? Weil ja, das so praktisch ist.
Aber wir machen mindestens noch eine Viertelstunde. Also,
okay, gut. Dann zum Schluss 5 bis 7 Minuten, damit wir das Ackermann-System machen, weil da lernt man, wie man die richtigen Preise gibt, also wie man richtig Angebote macht.
Und darf man einfach, genau. Muss ich unbedingt, weil da habe ich auch noch eine schöne Geschichte dazu, was ich noch loswerden will, bevor man.
Ja, mach.
Also ich weiß, diese Entführungsgeschichten sind nicht zum Lachen, aber ich konnte nicht anders. Erzählt von einer Entführung in Haiti. Also Haiti war die Hochburg der Entführungen, der Geiselnahmen. Und es kam eben dazu, dass die Tante eines hochrangigen Politikers entführt wurde und die haben $150.000 Lösegeld verlangt. Und da nochmal dieses Wichtige, diese Empathie, diese Informationsbeschaffung und sich in den anderen hineinversetzen. Also was will der gerade, was motiviert den, dass er jetzt genau diese Forderung stellt. Und dann sind die tatsächlich über Hinterfragen immer wieder, also eben nicht auf die Lösung, auf die Forderung eingehen, sondern immer wieder hinterfragen, sind die drauf gekommen, dass diese Entführungen nicht politisch motiviert sind, was sie am Anfang dachten, dass der Preis sehr wohl verhandelbar ist und dass sie festgestellt haben, das sind in Anführungszeichen normale Menschen, die einfach am Wochenende Party machen wollen und dafür brauchen sie Geld. Und ja, Ende vom Lied, die Partygang. Ende vom Lied ist, dass sie es einfach bis Freitag wollten, die immer das Geld haben, weil dann können sie am Wochenende das ausgeben, dass sie dieses Lösegeld auf 5000 Dollar herunterhandeln konnten. Und um das da nochmal aufzugreifen, und das kommt eigentlich in jeder Geschichte, das ist ja dieses große Konzept der kalibrierten Fragen, so nennt er das,
Genau.
dass einfach nicht Ja oder Nein gesagt wird, sondern immer mit einer Frage, also, und kennt ja jeder die offenen Fragen mit den 7 W, und er sagt eigentlich immer nur 2 W-Fragen verwenden, entweder wie oder was. Und
Genau.
die große klassische Frage, die dich hier immer weiterbringt, ist, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das in meinem Budget abbilden? Wie soll es mir gelingen, 1 Million Dollar zu beschaffen, wenn ich nicht mal weiß, ob mein Sohn lebt? Also das macht er auch bei dieser 1 Million Dollar-Geschichte mit seinem Sohn. Und die immer und immer wieder, also nicht antworten, sondern immer, immer wieder die Fragen stellen, sich damit Zeit kaufen, das ist auch immer ganz wichtig. Und dann den anderen die Lösung finden lassen.
Genau, ich glaube, das ist der Clou, den anderen ins Nachdenken zu bringen. Üblicherweise sind ja Leute, die Forderungen stellen, die haben ihr Mindset, das will ich und danach werde ich fragen und dazu werde ich ihn kriegen. Und in dem Moment, wo sie anfangen nachzudenken, verlieren sie diese Stabilität, dieses Gleichgewicht und fangen dann auch an, Gegenangebote zu machen. Deshalb sind die kalibrierten Fragen so unglaublich. Er nennt es, die fangen an, mit sich selbst zu verhandeln. Und das ist natürlich das Schönste, wenn ich das nicht mehr mache, weil die kennen selbst ihre Schwachstellen viel besser als ich. Die wissen, wie viel Leeway sie noch haben. Die wissen, wie viel sie eigentlich nur an Geld für den Freitag brauchen. Die wissen, dass sie gleich den nächsten entführen können, weil sie das sowieso schon geplant haben, weil sie das jetzt schon seit 5 Jahren machen. All das weiß ich gar nicht, aber die wissen das und deshalb können die viel besser sich runterhandeln.
Genau. Und was
Das ist
dann noch zum Tragen kommt, also kalibrierte Fragen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und dann hat er noch zwei Wunderwörter, sagt er, in so diesen Verhandlungen, wenn man es schafft, den anderen dazu zu bringen, die zu sagen. Das eine ist, das ist richtig, that's right. Also in irgendeiner
Ja.
Form durch diese Fragen und was der andere einem für Informationen liefert, immer wieder so zusammenzufassen. Also nicht, dass er ja sagt, sondern es
Nein.
stimmt, das ist richtig. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, fand ich auch nochmal einen guten Gedanken, ist dieses, wir wollen alle fair behandelt werden. Das ist so ein
Entschuldige.
Anliegen, wo er dann auch mit seinen Studenten immer das Spielchen macht, das Ultimate Game mit, ich gebe dir $10, du darfst es beliebig aufteilen, und jeder behält das, was du sagst, außer der andere lehnt ab, dann kriegt ihr gar nichts. Also großartig, wie das emotional uns triggert und funktioniert. Am Anfang einer Verhandlung zu sagen, ich möchte, dass Sie sich jederzeit fair behandelt fühlen. Bitte sprechen Sie mich also an, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich unfair bin. Am Anfang einer Verhandlung.
Ja,
Ganz groß.
der ist großartig. Damit nimmt er jedes schlechte Gefühl, bringt wieder die Gegenpartei in die Verantwortung. Und befreit gleichzeitig auch, ne? Die dürfen jetzt sagen, wenn sie es unfair finden, aber wenn die was unfair finden, geben sie mir ja auch wieder ganz viel Information. Also das ist wirklich, ja, das ist, glaube ich, der beste Satz oder einer von den besten Sätzen, die man im ganzen Buch finden kann, ja. Sagen Sie mir, wenn Sie sich unfair behandelt fühlen.
Genau.
Wobei, ich habe noch einen anderen Satz.
Ja.
Kannst du dich erinnern? Da gibt es die Geschichte, er als FBI-Agent geht nach Kanada und meldet sich vorher nicht beim FBI-Chef in Kanada an. Und dann weiß er, entweder ist jetzt alles aus oder er kriegt diesen Chef dazu, dass der das übergeht. Das ist wirklich eine schwere Todsünde. Und dann ruft er den an und eröffnet das Gespräch mit: Vergib mir, Herr, denn ich habe gesündigt. Und der andere sagt: Wer ist da? Was wollen Sie? Er sagt nochmal: Vergib mir, o Herr, denn ich habe gesündigt. Und dadurch, dass er sich so vor die Füße des anderen wirft, kann er auch wieder fast gar nicht anders und sagt dann: Naja, okay, aber das nächste Mal meldest du dich pünktlich an.
Ja, genau. Das nennt er ja, ich weiß nicht, das deutsche Buch habe ich, wie gesagt, nicht gelesen. Accusation Audit. Ich weiß gar nicht, wie es ist, muss
Ja,
man, ne?
genau.
Wie sie es übersetzt haben.
Das wüsste ich auch gerne.
Also ich glaube, ich besorge mir die deutsche Fassung nur, um das zu lesen. Aber ich finde, dieser Grundgedanke ist so gut, wenn, also wie gesagt, wir sind wieder bei dem Thema, sich in den anderen hineinversetzen. Das heißt, was könnte er an negativen Gefühlen haben, mir gegenüber oder der Situation gegenüber? Und bevor ich ihn da lang dran rumkauen lasse, sie auszusprechen. Ich nehme an, Sie glauben, dass ich die schlechteste Beraterin der Welt bin. Vermutlich denken Sie jetzt, ich will Sie über den Tisch ziehen. Aber sich das vorher zu überlegen, was kann der an negativen Gedanken haben, aufgreifen, benennen und dann in positive, lösungsorientierte Gedanken
Da ist ja das Spannende, dass man heute im Gehirnscan nachweisen kann, dass solange Leute im Panikmodus sind, in der dass dort dann eben tatsächlich nur diese drei Panikreaktionen zur Verfügung stehen, Todstellen, Kämpfen und Flüchten. Ja. Und dass man aber durch Benennung der Gefühle, und dazu bringe ich Sie mit diesem Accusation Audit, durch Benennung der Gefühle ist sofort der Druck raus. Das ist einfach als Technik auch großartig. Wirklich richtig gut. Ich finde, hier sind viele kleine Goldnuggets drin, die man einzeln heben muss, um sie dann, ich sag mal, über den Zeitraum vielleicht von 3 Wochen, sollte man sich vornehmen, das möchte ich jetzt 10-mal anwenden. Damit man es danach als Technik drauf hat, denn es ist kontraintuitiv. Also es ist nicht etwas, was man automatisch so machen würde. Ich habe mal gelernt, man soll sich nicht entschuldigen. Und sowas glauben wahrscheinlich, dass ich sie jetzt einer peinlichen Inquisition unterziehen werde. Oh, ja, warum sollte ich ihnen diesen Frame gönnen? Aber offensichtlich funktioniert es, wenn ich das tue. Werde ich das demnächst machen, genau.
Genau. Bevor wir jetzt zum Ackermann kommen, ein Punkt noch dazwischen, nämlich der ist nämlich auch eigentlich, deswegen heißt das Buch ja so, Never Split the Difference.
Ja, du hast recht, der darf nicht fehlen.
Es darf auf keinen Fall fehlen. Warum heißt das so? Weil er hat eine ganz explizite Meinung zu Kompromissen. Und ich weiß gar nicht, es gibt keine schöne Übersetzung. To split the difference meint ja einen Kompromiss finden.
Und ja, das heißt so, dass einige die nicht auf der Hälfte.
Und er sagt, das ist immer, 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 immer die schlechteste Lösung. Und er macht das dieses wunderbare Schuhbeispiel. Ich liebe es, weil er sagt, okay, wenn du bis jetzt glaubst, es wäre sinnvoll, wir einigen uns in der Mitte und dann wäre alles gut. Ja. Überleg dir mal Folgendes. Der Mann möchte gerne zu seinem schwarzen Anzug braune Schuhe tragen und die Frau sagt, nein, da müssen schwarze Schuhe her. So, wie schaut der Kompromiss aus? Er trägt einen schwarzen und einen braunen Schuh. Das ist nicht die beste Lösung, sondern die schlechteste. Führt es einfach nochmal so
alles andere wäre besser.
Genau. Alles andere ist besser. Also hinzugucken, was ist mein Ziel und da einfach in der Verhandlung nicht den Kompromiss einzugehen, weil der Kompromiss ist, sage ich mal auch, wie sagt er das, wir wollen Sicherheit, wir haben Angst. Er hat auch, oh Gott, ich liebe diesen Begriff, wir reden ja immer von Win-Win-Situationen, gerne auch, wenn es um Kompromisse geht. Und er sagt, das ist eine Wimp-Win-Situation. Und ich Wimp wusste ich nicht, heißt Weichei.
Genau.
Großartig, die Weichei-Gewinner-Situation, weil ich das Weichei bin, den Kompromiss vorschlage, weil ich nicht mutig genug bin, zu dem zu stehen, was ich mir als Ziel vorgenommen habe. Sensationell.
Genau, aber das tut das Buch. Das Buch nimmt dir die Angst vor dem Verhandeln. Und mach dir klar, dass eben das Ausweichen vor der Verhandlung das ist, vor dem du Angst haben solltest. Weil dann kannst du maximal so einen schlechten Kompromiss kriegen und das kann keiner wollen. Das geht einfach gar nicht.
Ja.
Weil du es gerade angesprochen hast, fange ich vielleicht an, das Ackermann-Schema
zu
leiten mit, wie gehe ich mit meinem Ziel um? Also wie bereite ich so eine Verhandlung vor? Da können wir jetzt nicht alles erzählen, aber eine Sache ist ganz wichtig. Erstens, man setzt sich, bevor man in die Verhandlung geht, ein optimistisches, aber vernünftiges Ziel. Also nicht aus utopisch, aber optimistisch. Das schreibt man auf. Dann bespricht man das mit einem oder einer Vertrauten und dann nimmt man den Zettel mit dem Ziel mit in die Verhandlung, damit man eben nicht auf die Idee kommt, blöde Kompromisse zu setzen. Und man braucht das auch, damit das Ackermann-System funktioniert. Das Ackermann-System beschreibt explizit und detailliert, in welcher Reihenfolge man welches Angebot macht, wenn man zum Beispiel einen Preis nennen muss. Wobei auch hier gilt, im Zweifel sind wir nicht die Ersten, die ihn anbieten. Wenn das aber doch so sein sollte, dann bieten wir beim ersten Mal, und jetzt werden alle erschrecken, wie viel an, weißt du, sonst sage ich es.
65.
Genau, 65% an, was im Zweifel einfach eine Unverschämtheit ist. Ja. Aber genau weil wir damit einen so extremen Anker setzen, kriegt der andere vielleicht ein bisschen Angst, hört richtig zu und wir haben ihn verunsichert. Und dann benutzen wir kalibrierte Fragen, um ihn ein bisschen abzubringen. Vielleicht kommt er uns jetzt mit seinem Gegenangebot schon ein bisschen entgegen. Vielleicht sagt er auch schon fast ja. Das ist dem Typen, der die Apartments kaufen wollte, passiert. Was aber war, der geht ja gleich weg und sagt, ah, da muss man mit meinem Auftraggeber sprechen. Vielleicht geht das ja. So, wenn man die 65% geboten hat und die Calibrated Questions so nicht genug gebracht hat, dann bietet man 85%. Man geht um 20% hoch. Dann wieder Calibrated Question. Alles versuchen. Wenn auch das nichts wirkt, dann gibt man 95%. Das ist nur noch die Hälfte der Erhöhung von vorher. Ganz wichtig bei dem System. Und wenn noch die 95% mit Calibrated Question, also mit der kalibrierten Frage, entschuldigt das Englisch, nicht funktionieren, dann erst nennen wir unser eigentliches Ziel. Das ist dann aber nur noch 5% höher. Und jetzt kommt der Clou. Weil die Steigerung immer kleiner geworden ist, glaubt unser Gegenüber, es habe uns bis auf den letzten Blutstropfen ausgequetscht, was wir unsererseits dadurch unterstützen, dass wir etwas Wertloses, nicht Monetäres zusätzlich zum Deal anbieten. Das ist quasi noch der letzte Beweis, dass wir jetzt wirklich alles gegeben haben. So funktioniert das Ackermann-System. Das ist entwickelt worden von einem Ex-CIA-Mitglied, das dann zum FBI gegangen ist und durch die Harvard-Crew überprüft worden. Die sagen, man kann das überall benutzen. Ich wäre sehr gespannt auf Feedback zu deinem Podcast, ob das für die Zuhörer jetzt auch so funktioniert. Ach so, und ganz wichtig, um Gottes Willen, das dürfen wir nicht vergessen, das Ziel, was die uns setzen und wovon wir eben die 65, die 85 und die 95% berechnen, ist immer eine richtig krumme Zahl. Nie was Glattes. Glatt ist unglaubwürdig. Krumm ist cooler.
Ja, und da bringt er dann auch noch ein paar psychologisch fundierte Erkenntnisse und die sind wirklich, wirklich großartig. Also das ist eine, um nochmal zu zeigen, wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Er
Ja.
macht hier so eine Multiplikationsreihe, 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Was schätzt du, was ist das für eine Zahl? Und dann sagt man, und dann sagt man zur anderen Probandengruppe, sagt man einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, acht, schätzt mal, was kommt da raus? Ganz schnell, einfach aus dem Bauch raus. Und beide Gruppen, und die Gruppen, die das beantworten, die 8 zuerst genannt bekommen, sagen immer eine höhere Zahl als die, die 1 genannt bekommen. Also dieser psychologische Ankereffekt ist so unfassbar wichtig. Und das Zweite, also auch wenn wir es, und das ist ja das Arge, wir wissen das mit dieser 1,99 Geschichte völlig guten egal ist, ob wir jetzt 1,99 oder 2 € bezahlen. Und trotzdem ist unser Hirn gepolt auf 1,99 ist viel günstiger als 2. Plus, das ist das Wichtige bei diesen. Also diese krummen Zahlen wirken einfach genau kalkuliert. Bei einer Nullerzahl wissen wir immer, naja gut, das habe ich mal halt so mit einem groben Daumen mir ausgerechnet. Da kann man immer verhandeln, da ist immer Spielraum. Wenn ich aber sage 3.714, mein Budget beträgt 3.714, dann ist dem anderen klar, wow. Aber das ist aber mindestens ein Steuerberater, dass er das so auf den Pfennig ausgerechnet hat.
Ich finde übrigens deine Zahl gerade wirklich total schön. Die benutze ich irgendwann mal für ein Angebot. Und Ja, ist wirklich so. Das ist wirklich klasse.
jetzt erzähle ich, weil jetzt sind wir dann wunderbar am Abschluss. Jetzt erzähle ich noch mein persönliches Erlebnis von heute in Sachen Zahlen, was so großartig ist. Wir waren heute nämlich im Küchengeschäft, mein Mann und ich. Mein Fehler, ich habe vergessen, ihn vorher zu briefen, weil ich wollte unbedingt die kalibrierte Fragen ausprobieren, um mit ihm in die Verhandlungen zu gehen. Hat nicht geklappt, weil der hat einen Preis genannt und mein Mann hat schon gesagt, ja, passt. Also, okay. Aber wir haben noch nicht unterschrieben. Wer weiß, da passiert noch was. Aber also dieser Verkäufer hat bestimmt dieses Buch gelesen. Ganz, ganz sicher. Weil was hat er gemacht? Also er hat das alles mit uns durchgegangen, wunderbar und Oberfläche, was wir alles wollen und hin und her und rauf und runter. Und sagt dann, ja, okay, hat es jetzt alles im Computer eingegeben. Der rechnet jetzt erstmal kurz. Ich hol uns schnell noch einen Kaffee Fee, also es dauert, was für ein Quatsch, ne? Ich weiß genau, was da jetzt passiert ist, psychologisch, und trotzdem ist man nervös. Oh mein Gott, der Computer rechnet jetzt erst. Ui, wie aufwendig das wohl ist. Der wusste die Zahl schon längst. So, dann setzt er sich hin, schaut uns ganz, wirklich ganz cool in die Augen und sagt 22.714. Und mein Mann und ich sind innerlich verfallen. Also war jenseits von allem Budget, dass wir was vorgenommen haben. Er hat echt 5 Sekunden hat er uns in diesem Glauben gelassen, und einfach, weil es so eine krumme Zahl war, war für mich, das ist wirklich da rausgekommen. Wenn er 22.000 gesagt hätte, hätte ich gleich gewusst, das ist ein Fake. Jedenfalls nach 5 Sekunden kommt die Auflösung und sagt, haha, 14.349. Und schon denkst du, auch 14.000 ist aber günstig. Ist es nicht.
Unglaublich. Es ist wirklich, der hat quasi das umgekehrte 65% Angebot mit euch gestellt.
Ja, genau, genau.
Er hätte dann so kalibrierte Frage stellen sollen.
Aber, und dann kommt der Clou, also was, der ich werde ihn mal fragen, ob er das Buch kennt. Und dann sagt er noch, aber in dem Preis ist die Montage und der Aufbau, weil wir kriegen das in Österreich, das ist ein weiter Weg, ist da inklusive.
Ja, was denn?
Du weißt. Ja.
Entschuldige. Ja. Aber das ist genau das Ackermann-Prinzip, zum Schluss noch was nicht monetäres, auch wenn es kein Extra ist.
Also großartig, dass es genau heute auch passiert, während wir dieses Buch besprechen. Was ich mir beim Ackermann-Prinzip tatsächlich frage, ich werde tatsächlich mal wieder, wenn man mal irgendwo in einem südländischen Land ist, auf dem Bazar was kaufen. Ich wette mit dir, die verfolgen genau dieses Ackermann-Prinzip mit diesen Werten, oder? Glaubst du auch?
Ich habe da leider noch nie verhandelt, aber ich könnte es mir absolut vorstellen. Ich würde dir nur raten, guck mal auf eBay Kleinanzeigen, ob es da nicht was gibt, was du gerne hättest, und probier einfach mal von deren Preis aus das zu bieten. Dafür musst du nicht erst im Urlaub fahren, und ich wette mit dir, dass das ganz oft funktioniert.
Ja, da hast du recht. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Wir brauchen noch einiges für die Küche.
Dann werde ich dann großartig, dann hast du jetzt richtig ein Übungsprogramm vor dir.
Ja, genau.
Ja, ich überlege schon. Ich glaube, ich mache demnächst mal lauter so kleine Aufgaben, dass wirklich dieses ganze Buch von mir und meinen Followern nochmal durchgearbeitet wird, weil es sich einfach wirklich lohnt, ein paar Sachen sich so wie Tools drauf zu schaffen, dass die dann da sind. Und diese Zahlenfolge 65, 85, 95, 100, die sollte man einfach haben. Das sollte man wissen und kalibrierte Fragen stellen. Das ist auch so ein absolutes Muss. Dann noch gut zuhören und labeln und mirroring.
Also ja, genau. Spiegel. Genau, also ich habe mir nochmal für mich als Ausprobier-To-Do wirklich dieses Drei-Wort-Prinzip, also die letzten 3 Worte wiederholen, vorgenommen. Das kleiner Sidekick da zum Abschluss, das haben die nämlich mit Kellnern getestet. Und tatsächlich ist es so, dass die eine Kellnergruppe, die einfach immer gut, ach stimmt, schön gesagt hat, also so normale bestätigende Worte. Ne?
Also die haben richtig Gas gegeben.
Ja, und die anderen haben einfach immer die letzten 3 Worte der Gäste wiederholt. Die haben 75% mehr Trinkgeld bekommen als die Vergleichsgruppe. Also man merkt, es funktioniert, und schon allein dafür lohnt sich da mal, solche Dinge auszuprobieren und wirklich dieses Buch durch diese Geschichten aus der FBI-Praxis. Das ist jedes Kapitel ist ein Thriller. Unglaublich spannend, wie er das schildert. Auch sehr lehrreich, finde ich, weil er auch sehr selbstkritisch ja immer das berichtet, nach dem Motto, was da alles auch schiefgegangen ist schon. Also er macht nicht, ich bin der gloriose, beste Verhandler ever, sondern er lernt sehr, sehr viel und schildert diesen Lernwerdegang auch. Das fand ich auch immer ganz, ganz toll. Und insofern ein wirklich, wirklich großartiges Lesevergnügen und Lernvergnügen.
Also von mir ist es auch absolut eine Leseempfehlung. Was man nicht erwarten darf, ist genau wie heute bei uns beim Podcast, entschuldige, es ist nicht maßlos gut gegliedert. Man hat schon mal Doppelung und dann geht es nochmal rückwärts und vorwärts. Aber es ist ein Genuss, das Ganze zu lesen. Es ist so wie beim Kinofilm. Da gucke ich auch nicht, ob jetzt die Kameraperspektive so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern ich vertraue mich dem Regisseur an. Und das, wenn man das bei dem Buch hinkriegt, dann ist es lehrreich, schön und unterhaltsam. Ich würde sagen, das kann sogar eine Strandlektüre sein.
Also so als Lektüre auf jeden Fall und dann nimmt man es für sich mit und schreibt sich so die Sachen raus, die man für sich nochmal umsetzen will und ausprobiert und dann einfach in den Alltag überträgt. Weil das ist natürlich, das ist nicht so von eben mal ein Schnipp und ich wende das an, sondern gehört echt Übung dazu. Ja.
Ja, es wäre schön. Dann wäre deine Küche
Wunderbar.
jetzt gelüftet.
Morgen rufe ich nochmal an, da komme ich dann mit. Also ich habe mir in dem Gespräch mit dem Küchenmenschen hatte ich mir die Frage oder die Aussagen schon überlegt. Ich habe gesagt, wie sollen wir das in unser Budget jetzt noch integrieren? Das war meine
Ja,
Frage,
das
die ich
Problem ist,
stellte.
der Mann hat schon passt gesagt, wenn ich dich
Ja,
erinnere. Das ist
genau.
glaube ich die eine, die jetzt nicht geht.
Ja, genau. Also insofern.
Aber
Aber mir fällt noch eine ein.
du hast vielleicht noch irgendwas an deiner Küche vergessen, oder?
Ah, bestimmt. Bestimmt brauche ich noch
Bestimmt.
irgendeinen extra Auszug für
Genau.
irgendwas.
Der muss dann einfach mit drin sitzen. Es ist Aber
Genau.
es zeigt nur wieder, und ich glaube, das ist nach dem Buch vollkommen klar, man muss es wirklich in alle Richtungen vorbereiten. Dazu gehört auch, den Ehemann zu informieren. Das gehört, seine eigenen Limits zu setzen, diese 65, 85, 95% zu rechnen und wirklich mit ganz viel Liebe zuzuhören. Wobei so ein Küchenverkäufer, der dir sagt, es kostet 22.000, wenn es nur 14 sein sollen, ich weiß nicht, ob ich nicht da die Frage gestellt hätte, wie soll ich damit umgehen?
Ach, das, er wusste, dass er
Aber
das machen. Nee, der wusste, dass er es machen kann, weil wir sind mit unserem Pablo-Dackel dort angekommen und der hat auch einen Hund. Und dann bist du vorher schon auf der Sympathieschiene unterwegs. Da kannst du sowieso nichts mehr machen.
du bist also genau, wie ich das hier auch wahrnehme, einfach zu freundlich.
Ja, genau.
Liebe Angela, ich danke dir, dass ich das Buch mit dir lesen durfte. Es ist immer eine so
Ja.
große Freude. Es war toll.
Es war auch für mich wieder großartig. Danke dir, Friederike, dass wir diese Gedanken ausgetauscht haben. Und ich freue mich auf unser nächstes Buch, das ganz bestimmt kommt. In dem Sinne, ciao und mach's gut.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.